Das Hotelbett voller Bettwanzen, Ratten und Mäuse, in der Restaurantküche oder ein Wespennest. Und das auf dem Dachboden oder vor der Balkontür. Das sind klassische Fälle für die Schädlingsbekämpfung. Ja, eine Branche, über die man erstaunlich wenig weiß. Ich kenne vor allem sehr überzogen dargestellte Typen aus Kinofilmen. Und die fahren dann auch immer mit so riesen Kakerlaken aus Plastik auf ihrem Auto durch die Gegend. Ich ändere das heute mal, ja. Ihr werdet viel Interessantes über Schädlingsbekämpfer erfahren und Schädlingsbekämpferinnen. Das machen nämlich auch Frauen. Und gleich spreche ich mit einer Expertin, die den Schaben auf der Spur ist. Ich bin Ralf Potzus und ich bin für euch bei der Grünauer Tagung in Dresden. Dort treffen sich die Profis der Schädlingsbekämpfung aus Deutschland und den angrenzenden Ländern. Ja, bei Herzschlag, da geht es oft um die Pflege, die Behindertenhilfe oder Kitas. Bei der BGW sind allerdings auch Unternehmen aus der Branche der Schädlingsbekämpfung versichert. Die Versicherten dieser Unternehmen, die müssen sich natürlich ebenfalls mit den Themen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigen. Sie arbeiten in verwinkelten Räumen, bewegen sich durch enge Schächte und erreichen selbst die verborgensten Winkel. Außerdem verwenden sie unter anderem mechanische und chemische Mittel für die Bekämpfung von Schädlingen. Da gibt's also jede Menge zu beachten. Und man ist bei diesem Beruf definitiv nicht allein.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Schon Heinz Erhardt hat gesagt, wenn all die Maden, Motten, Mücken, die wir vergaßen zu zerdrücken, von selber sterben, so glaubt mir, es steht der Winter vor der Tür. Ja, und einige Menschen, die lieben dann diese kalte Zeit, weil sie dort nicht von Schädlingen genervt werden können. Um die geht es jedoch heute. Unsere Untermieter mit sechs Beinen. Ich bin mittendrin beim DGUV-Kongresstageszentrum in Dresden. Die DGUV, das ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Hier findet die Grünauer Tagung statt. Mit verschiedenen Ausstellern und natürlich jeder Menge Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Schädlingsbekämpfung. Und ich gehe jetzt mal hier rum. In dem Ausstellungsbereich bin ich gerade. Hier sind einige Stände. Und ich sehe hier auch zum Beispiel Schädlingsbekämpfungsarbeitskleidung. Sieht aus wie so ein Imker, was der da auf dem Kopf hat. Alles natürlich hermetisch abgeriegelt als Klamotte. In einem, finde ich, sehr modischen Braun. Blaue Handschuhe dran und feste Stiefel. Und ab geht's auf die Insektenjagd. Hier sind auch viele Fallen ausgestellt und ja, auch ganz viele große Behälter mit den buntesten Signalwarnfarben. Also hier gibt's auch viele, viele Gifte. Rodentizide, Insektizide zum Beispiel. Und auch die Biozide. Die intelligente Köderstation sehe ich da hinten. Ganz viele verschiedene Fallen. Und zu der einen gehe ich jetzt mal hin. Diesen Stand finde ich hier ganz interessant. Da gibt es sehr viele futuristisch anmutende Fallen. Das sind doch Fallen, oder?
Richtig, genau. Das sind Fallen.
Und wer bist du überhaupt?
Mein Name ist Sebastian. Ich komme von der Firma Futura. Sebastian Jung ist mein Name. Und wir sind Pioniere für digitale Schädlingsbekämpfung und giftfreie Schädlingsbekämpfung. Das heißt, wir bieten verschiedene Produkte an. Unter anderem Monitoring-Produkte, die man als Köderersatz benutzen kann. Aber auch digitale Schlagfallen und analoge Schlagfallen. Ich habe hier gerade eine analoge Schlagfalle in der Hand.
Und das ist die klassische Mausefalle. Sehr klein sieht die aus tatsächlich.
Genau, so ist es. Wir haben hier noch ein bisschen mehr verstärkt, dass es alles ein bisschen verwindungsärmer ist, sodass man dann, wenn es zu dem Fall kommt, dass die Maus auch getötet werden muss, wir keine Verwindung haben, sodass die Maus nicht leiden muss. Dass es möglichst schnell geht, darauf haben wir uns spezialisiert.
Die klassische Mausefalle ist sonst irgendwie so aus Holz und groß und klobig. Und ich muss sagen, ihr habt euch für diese Fallen sehr szenische Farben ausgedacht. Hier ist zum Beispiel so ein Gelb und Braun. Es gibt lila Töne. Also es spricht mich farblich auf jeden Fall an.
Ja. Richtig, genau. Ja, und das hat auch eine ganz witzige Story dazu. Also wir haben eine transparente Rattenfalle und die haben wir entwickelt, da wir mit einem englischen Forscher zusammen geschaut haben, wie Ratten sehen können. Und dabei ist rausgekommen, dass Ratten sehr schemenhaft sehen können. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch mal eine unsichtbare Rattenfalle. Natürlich riechen Ratten die Falle noch, aber wir haben ganz viele Aufnahmen davon, wo Ratten einfach Fallen gemieden haben, weil sie neophob sind und die Fallen nicht akzeptiert haben. kam, haben sich umgedreht und sind in die transparente Falle reingelaufen.
Und aber dir trotzdem hat die einen lila Punkt, der musste doch sein, weil ihr
genau, das ist unser Nachabprodukt. Das ist quasi einfach gesagt riechender Kunststoff. Und der Vorteil dabei ist, normalerweise nehmen wir ja was Organisches. Wir nehmen da Nutella oder wir nehmen Köder da rein. Und das organische Produkt kann halt durch Wasser und Verschmutzung relativ schnell abgenutzt sein, sodass wir es austauschen müssen. Und bei dem Nara ist es so, der ist allergenfrei. Und der ist giftfrei und den können wir einfach da drin lassen und selbst wenn der mal feucht wird, einfach abwaschen. Und wir haben verschiedene Geruchsrichtungen, Geschmacksrichtungen. Wir haben einmal Fleisch, Vanille, Schoko, Mango, alles, was das Herz begehrt,
also
das
Ratten- und Mäuseherz. Die Ratte oder die Maus, die stirbt auf jeden Fall allergiefrei.
Genau, ja. Also genau. Weil hier ist ja einfach nur, wir wollen die Maus und die Ratte ja nur in die Falle bekommen und da brauchen wir sie nicht vergiften.
Jetzt sehe ich hier was ganz Futuristisches, also das sieht aus wie aus Star Wars. Das könnte jetzt hier auch ein Raumschiff sein von der dunklen Seite der Macht. Also beschreib mal dieses komische Gerät mit diesen langen, langen Ohren, die da dran
ja,
sind.
Ja, sehr gerne. Also das hier ist eine, klassisch kennt man das aus dem Jagdbereich, auch eine Wildkamera. Normalerweise werden die im Wald aufgehängt, um mal zu sehen, was haben wir denn für Wild im Wald rumlaufen. Wir nutzen diese Kamera mit unserer eigenen Software, dass wir auch die Aktivitäten von Schadnagern zum Beispiel überwachen können. Oder dass wir mal bei unserer Kundin auf dem Dachboden schauen können, was denn da los ist, wenn man Kratzgeräusche hört.
Ja, was ist denn da los, verdammt?
Genau. Also wir haben hier oben zwei Antennen an der Kamera dran. Vorne haben wir ein Objektiv und einen Sensor, einen Bewegungssensor. Und dieser Bewegungssensor nimmt die Bewegung von dem Schädling auf und dann macht die Kamera hier vorne ein Bild. Und oben und unten haben wir noch Infrarotsensoren, sodass wir das auch nachts nutzen können. Und wenn wir das Ganze aufklappen, dann wird es noch verrückter. Wenn wir das aufklappen, dann sehen wir ganz viele Batterien und ein Display und ganz viele Knöpfe zum Einstellen. Da können wir wirklich ganz viel hin und her stellen.
Es sieht sehr danach aus, dass ich gerade einen Drohnenkrieg in irgendein Nachbarland verursache, fast schon irgendwo.
Genau, sehr die können viel Hightech. Die können noch nicht selber laufen, deswegen bleiben sie immer da, wo sie installiert sind. Mit unserem Magnethalter bleiben sie auch bombenfest an der Stelle.
Aber das ist alles für Nagetiere am Ende.
Genau, das ist, damit der Schädlingsbekämpfer sehen kann, was ist denn bei dem Kunden oder bei der Kundin los. Und das Schöne ist, wenn der Schädlingsbekämpfer ein Bild dazu hat, ist das meistens überzeugender, als wenn man nur sagt, ich habe hier Kotspuren, ich habe hier Laufspuren, weil der Laie kennt das ja nicht. Und hier kann man sagen, du hast da Kotspuren, du hast da Laufspuren und hier
und
hast du ein Bild dazu.
Und 47 Ratten auf diesem Foto. Ja.
Genau so ist es.
Okay, also interessant und ich sehe hier noch weitere Gerätschaften. Genau. Das ist hier der Gruppentod für Mäuse.
Ja, quasi. Also wir haben uns ja darauf spezialisiert, dass wir digitale Lösungen rausbringen. Das heißt nicht nur die klassische Schlagfalle, die auslöst und irgendwann fängt an zu stinken, wenn wir es nicht kontrolliert haben, sondern wir kriegen auch eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Falle ausgelöst
hat. Das ist wirklich alles schon mittlerweile digital.
Das ist Wahnsinn.
Früher hat man einfach so ein paar Mäusefallen in den Keller gepackt und hat mal irgendwie nach 3 Tagen geguckt. Und jetzt kriegst du sogar schon eine Push-Nachricht, wenn die Maus gerade den allergiefreien Käsewürfel sich geschnappt hat.
So ist es. Und das hat einen riesen Vorteil, weil natürlich im Garten haben wir vielleicht 2, 3 Fallen stehen. Gehen wir aber in die Lebensmittelindustrie, stehen da 200, 300 Fallen. Und die müssen ja kontrolliert werden. Und rechtlich müssten wir sie jeden Tag kontrollieren. Und da hilft uns das Digitalsystem natürlich, weil das Digitalsystem die Kontrolle für uns abnimmt. Und sobald eine Falle ausgelöst ist, können wir direkt hingehen.
Sebastian, ich habe einiges dazugelernt. Vielen Dank.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Jetzt bin ich beim BGW-Stand und bei mir ist David Gnauk. Grüß dich. Hi, David.
Hallo, Ralf.
Du bist selbst kein Schädlingsbekämpfer, aber so die eine oder andere Mücke hast du schon mal totgedrückt, oder?
Ja, meistens versuche ich es mit Glas und Papier drunter aus dem Haus zu entfernen, damit meine Mädels da keine Angst haben. Aber
wenn du im Bett liegst und den Nerv das 10. Mal, dann klatsche auch mal in die Hand.
Definitiv.
Du bist Aufsichtsperson bei der BGW und du überwachst unter anderem die Einhaltung von Vorschriften in Unternehmen, berätst rund um das Thema Sicherheit und führst auch Unfalluntersuchungen durch. Habe ich das jetzt ein bisschen richtig zusammengefasst?
Ja, das hast du korrekt zusammengefasst. Also in meiner Tätigkeit als Aufsichtsperson bei der BGW bin ich eben in der Überwachung und Beratung bei den Unternehmen direkt vor Ort. Da geht es um Arbeitsschutz. Wir sprechen darüber, was zu organisieren ist, aber das Thema Unfalluntersuchung, was du ja auch schon erwähnt hast, das ist definitiv auch ein wichtiger Punkt. Aber es gehören auch andere Tätigkeiten noch mit dazu. Seminargeschäft, Schulungen von Sicherheitsbeauftragten meinetwegen, Berufskrankheitenermittlung und weitere sogenannte Präventionsleistungen.
Die BGW, die ist Kooperationspartner der Grünauer Tagung. Da bin ich ja heute auch hier. Was genau erwarten die Besucherinnen und Besucher vor Ort und auch an eurem Stand bei der BGW?
Zuallererst möchten wir natürlich Hilfestellung für die Unternehmerinnen und Unternehmer aufzeigen. Wir haben also jede Menge Schriften und Medien mit dabei. Einerseits wirklich in Papierform, noch konventionell, aber auch digitale Medien werden mittlerweile präsentiert, dass man also direkt auf BGW Online mittlerweile schauen kann, was gibt es dort für aktuelle News und Beiträge. Genau. Darüber hinaus ist es natürlich ganz wichtig, dass wir hier auch für Fragen rein fachlicher Natur zur Verfügung stehen. Das sind also meine Kollegen, die jetzt den Stand mit betreuen und ich hier den ganzen Tag, die ganze Veranstaltung mit dabei, wirklich ganz spezifische Fragen auch zu beantworten. Darüber hinaus ist es natürlich auch ganz wichtig, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Schädlingsbekämpfer, uns überhaupt erstmal kennenlernen können. Sonst hat man ja nur die BGW als anonyme Behörde, scheinbar anonyme Behörde, wo irgendwo nur Gelder zu zahlen sind, Informationen preiszugeben sind. Hier lernt man einfach mal die Gesichter der BGW auch persönlich kennen. Und dafür ist eben auch wirklich diese Veranstaltung sehr hilfreich, dass man eben merkt, das sind auch Menschen. Das ist nicht diese große Institution und Behörde, sondern Herr Müller, Frau Meier, Herr Knauk, Herr Dittrich sind eben die Gesichter, die auch in die Betriebe kommen.
Hier ist also bei dem Treffen die BGW auch mal persönlich vor Ort. Shake hands mit Schutzhandschuh.
Mehr als 9000 Beschäftigte aus der Schädlingsbekämpfung sind bei der BGW versichert. Alle, die im Bereich der hygienischen Schädlingsbekämpfung arbeiten, sind dabei pflichtversichert. Das sind Betriebe, die sich mit Schädlingen befassen, die Krankheiten auf Menschen übertragen, also zum Beispiel Ratten, Mäuse oder auch Wanzen. Wer selbstständig in diesem Bereich arbeitet, kann sich freiwillig versichern. Für Betriebe, die Schädlinge bekämpfen, die die Landwirtschaft oder Bausubstanz betreffen, ist die Bau-BG zuständig. Die Beiträge richten sich nach dem Gefahrtarif.
Ich erinnere mich an einen Fall, der letzten Sommer durch die Medien ging. Und der Fall, der zeigt ganz gut, wie gefährlich der Beruf des Schädlingsbekämpfers oder auch der Schädlingsbekämpferin sein kann. Hier eine Zusammenfassung.
Schwerer Arbeitsunfall in Sachsen. In einer Nudelfabrik ist bei einer routinemäßigen Schädlingsbekämpfung giftige Blausäure eingesetzt worden. 6 Mitarbeiter einer Fremdfirma sind dabei verletzt worden, einer davon schwer. Blausäure ist hochgiftig und kann bereits durch das Einatmen schwere Vergiftungserscheinungen hervorrufen und sogar bis zum Tod führen. Typische Symptome sind Kopfschmerzen, Atemnot, Schwindel und Bewusstlosigkeit.
Zurück bei David Gnauk. David, würdest du sagen, dass Beschäftigte im Bereich der Schädlingsbekämpfung höheren Risiken ausgesetzt sind als jetzt zum Beispiel Beschäftigte in anderen Branchen? Hier wird viel mehr mit Gift hantiert. Und auch die vielen Krabbeltiere, die können eine Gesundheitsgefahr sein, oder?
Einfach gesagt, ja. Also grundlegend haben die Schädlingsbekämpfer ein höheres Risiko als unsere anderen Branchen, die bei der BGW eben versichert sind. Auch diese hohen Beiträge, die scheinbar von den Mitgliedsbetrieben ja zu zahlen sind, hängt natürlich immer ein bisschen mit den Entgelten, die auch gezahlt werden und dem, was an Kosten bei der BGW angefallen ist. Aber vor allem das Risiko in der Branche spiegelt sich dort natürlich wieder in der Berechnungsgrundlage. Es passiert einfach mehr.
Also liegt es dann auch wirklich an den Giften? Was sind da so die Krankheiten und die Gefahren, die Verletzungen, die man bekommen kann, wenn man jetzt Schädlingsbekämpfer, Schädlingsbekämpferin ist?
Also es sind primär wirklich die Chemikalien erstmal als ganz großes Mittel, was natürlich irgendwo tödlichen Verlauf haben soll für die Tiere. Im Endeffekt kann natürlich auch für den Menschen gefährlich werden, diese Chemikalien. Andererseits natürlich alles, was mit den Tieren zusammenhängt. Ausscheidungen, Tierkadaver, Hinterlassenschaften.
Keime ohne Ende.
Ja, jede Menge.
Und diese ganzen Gifte, ich habe mal irgendwie so gelernt, es gibt so Gifte, da riechst du gleich so, boah, wie riecht das denn? Da hast du automatisch eine Schutzfunktion und hast natürlich eine Maske auf oder verdeckst deine Nase. Aber es gibt auch so heimtückische Gifte, die riechst du überhaupt gar nicht. Da fühlst du dich in dem Moment ganz wohl, wenn du deinen Parkettboden polierst und denkst so, ist ja hier gar nicht so ein schlimmes Zeug. Dabei sind das die richtig fiesen. Die breiten sich dann sehr in der Lunge aus, weil du die mal richtig einatmest, weil so diese natürliche Abwehrreaktion vom Körper gar nicht dabei ist.
Ganz korrekt. Und du hast es vorhin schon angedeutet, da kommen dann eben diese persönlichen Schutzausrüstungen mit ins Spiel, wo eben wirklich jeder Beschäftigte, der mit Chemikalien, Bioziden Umgang hat, eben sich individuell schützen muss. Sei es mit einem Atemschutzgerät, mit Handschuhen, mit einem Schutzanzug oder weiteren Ausrüstungen. Das ist eben auch so ein einerseits Schutz, andererseits aber natürlich gleichzeitig wieder eine Gefährdung, eine Belastung, die daraus entstehen kann. Ein weiteres großes Thema in der Branche sind wirklich Absturzunfälle. Die Arbeitsplätze sind nicht, wie wir es vielleicht aus unserem Kontext kennen, irgendwo in einem Büro fest stationär, sondern es sind immer wieder unterschiedliche Bedingungen. Alte Kirchtürme zum Beispiel, wo noch extrem alte Holzleitern vorhanden sind, die schon beim Anschauen als unsicher eingestuft werden können. Also das sind so Bedingungen, wo wirklich auch Unfälle passiert sind, mit schwersten Folgen.
Müssen sich das so reinhangeln und auch teilweise mal abseilen an so Gebäuden, ja, oder innen Schächten in Fahrstühlen, da müssen die halt überall rein, weil da ist eben das Viech.
Genau, die müssen hoch in die Höhe, können dort abstürzen, müssen aber auch in die Tiefe. Je nachdem, unter engen Bedingungen, Absturzgefährdung, aber eben dort auch in vielen Tätigkeitsbereichen wirklich vorhanden. Und deswegen müssen entsprechende Schutzmaßnahmen natürlich auch getroffen werden. Die Schädlingsbekämpfer sind zu jeder Jahreszeit, jeder Uhrzeit im Einsatz unter unterschiedlichsten Bedingungen. Die müssen total flexibel sein und arbeiten mitunter unter Zeitdruck, haben vielfältige Aufgaben, also Multitasking spielt mit rein. Auch dort das Thema psychische Belastung beim Schädlingsbekämpfer, bei der Schädlingsbekämpfung definitiv ein Dauerthema.
Und du hast eben den Winter auch erwähnt. Ich dachte halt immer so, im Winter hat man eher weniger Getier so um sich rum.
Da hast du recht. Es sind vielleicht weniger Tiere. Insgesamt sind es aber auch schon bautenschutztechnische Maßnahmen, die dort zum Einsatz kommen. Der Schädlingsbekämpfer an sich bekämpft zwar die Schädlinge oder sorgt dafür, dass Nützlinge irgendwo aktiv werden können. Aber das Thema Gebäudeschutz gehört natürlich auch mit dazu.
Nicht wundern, wenn übrigens hier im Hintergrund gerade so ein bisschen Musik ertönt, Trompete. Der Rattenfänger von Hameln, der ist natürlich auch hier am Start und geht so ein bisschen rum und holt und lockt ein paar kleine Insekten raus. So, was kann und sollten Arbeitgeber und auch Beschäftigte tun, um das Risiko zu reduzieren?
Gute Frage. Also ganz wichtig ist dann natürlich innerbetrieblich die Organisation. Wer macht was? Bis wann? Idealerweise. Dort innerbetrieblich wirklich zu schauen, welche Person kann welche Aufgaben übernehmen. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, sich bei bestimmten Anlässen externe Unterstützung hinzuzuziehen. Da sind meinetwegen die Fachkräfte für Arbeitssicherheit als die Fachberater zum Thema Arbeitsschutz oder auch die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte wirklich die Personen, die jeder in der Schädlingsbekämpfung genauso mit hinzuziehen muss. Gerade das Thema arbeitsmedizinische Vorsorge, spezifisch auf diese Chemikalien, diese Biozide, die eingesetzt werden, aber auch eben diese biologischen Arbeitsstoffe, mit denen da umgegangen wird. Das kann ja unterschiedliche Erkrankungen auslösen. Dort ist es wichtig, dass eben auch mal ein Arzt, eine Ärztin mit drüber schaut und auch dafür sorgt, dass wirklich für die Fahrtätigkeiten meinetwegen und das Arbeiten in der Höhe eine Eignung bei dem entsprechenden Personal da ist. Neben der Qualifizierung, die ja bei den Schädlingsbekämpfern in umfangreichen Ausbildungen, die um die 3 Jahre gehen, mit sichergestellt ist, vielen Sachkunde und Fachkunde, Lehrgang, die zusätzlich zum Umgang mit den Chemikalien zu besuchen sind. Das ist schon hochqualifiziertes Personal, was hier zum Einsatz kommt. Ganz wichtig und ein zentrales Instrument bei Sicherheit, Gesundheit bei der Arbeit ist wirklich die Gefährdungsbeurteilung. Dort stimmt der Unternehmer zusammen mit seinen Beschäftigten idealerweise ab, was für Tätigkeiten werden ausgeführt, was kann dabei passieren und welche Schutzmaßnahmen sind umzusetzen. Und hinterher wird natürlich idealerweise nochmal kontrolliert und reflektiert, hat dies auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wichtig dabei ist natürlich gegebenenfalls anzupassen, wenn es Unfälle oder andere Themen gab, die nicht so richtig funktioniert haben. Und natürlich das Wissen auch an die Beschäftigten weiterzugeben, was dort erlangt würde. Damit die einfach rein praktisch damit arbeiten können, sicher und gesund selbst in dem Moment, wo vielleicht der Ernstfall passiert, dann agieren können. Denn auch solche Sachen sind mit zu durchdenken, was tun die Unternehmerinnen, Unternehmer, aber auch die Beschäftigten im Ernstfall, wenn Erste Hilfe notwendig ist. Meinetwegen auch den Umgang mit Beatmungsbeuteln dort in der Ersten Hilfe schon mal zu erproben. Und ein, vielleicht auch nicht zu vernachlässigender Punkt ist natürlich die individuelle eigene Gesundheit. Dort darauf zu achten, dass man gesund, fit, natürlich auch motiviert bleibt, um das eigene Wohlbefinden, aber eben auch die Gesundheit in den weiteren Tätigkeitsjahren, die ja alle noch vor sich haben wollen, weiter aufrechtzuerhalten.
Aktuell läuft eine BGW-Studie, die soll herausfinden, wie hoch die Infektionsgefahr durch Schädlinge ist. Also das Ganze wird vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt. Wie genau läuft das da im UKE und wann gibt es die ersten Ergebnisse?
Also das UKE möchte in der Studie erforschen, wie häufig Mitarbeitende in der Schädlingsbekämpfung Kontakt zu bestimmten Infektionserregern haben oder bekommen. Also üblicherweise sind das Erreger, die durch Tauben und Nagetiere übertragen werden. Hier werden von den Beschäftigten in der Schädlingsbekämpfung einmalig Blutproben genommen, um das Vorhandensein von Antikörpern und diesen Erregern zu testen. Darüber hinaus wird es einen Fragebogen geben. Der ist anonymisiert. Dort wird zum Arbeits- und auch Privatleben so ein bisschen erfragt, was sind so wirklich Einflussfaktoren.
Wie oft kratzen Sie sich am Tag?
Zum Beispiel, genau. Um wirklich zu erkennen, wo liegen da Risiko- und auch Schutzfaktoren. die irgendwo im Zusammenhang mit Infektionen stehen können. Im Endeffekt sollen natürlich auch dadurch Erkenntnisse gewonnen werden, wie sieht es in der Branche allgemein aus, um einen Beitrag zur Arbeitssicherheit zu leisten. Die Studien, die Analysen laufen gerade. Es sind dort sehr gern auch noch neue Teilnahmen bis in den Sommer hinein möglich. Nach dem Sommer soll es wirklich in die Auswertung gehen. Im Herbst, Ende des Jahres in etwa sollen dann die Ergebnisse veröffentlicht werden.
Vielen Dank, David. Ich gehe einfach mal hier weiter rum und lerne noch mal ein bisschen mehr kennen, okay?
Gern. Vielen Dank, Ralf, auch an dich.
Ihr könnt diesen Podcast aktiv mitgestalten. Nehmt euch einfach kurz Zeit für unsere Umfrage. Und da könnt ihr uns sagen, was euch gefällt, was ihr vielleicht vermisst und welche Themen wir hier unbedingt mal besprechen sollten. Eure Antworten helfen uns dann, den Podcast noch besser zu machen. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Da könnt ihr dann anonym mitmachen, wenn ihr wollt. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf euer Feedback. Ich sehe hier Ratten, allerdings nicht hier rumkrabbeln, sondern auf einem Plakat. Und hier steht auch, schützt die Umwelt, nicht die Ratte. Und an dem Stand steht...
Ich bin der Jörg, hallo.
Hallo, grüße dich, Jörg. Und hier sind so riesengroße, bojenartige, schwarz angepinselte Gebilde mit so verschiedenen Dreieckslöchern an der Seite. Ja, eigentlich ist es auch so ein bisschen dreieckmäßig als Form. Da soll die Ratte rein, oder wie?
Nee, die Ratte soll eigentlich hier hochlaufen. Oben wartet dann ein leckerer Köder auf sie, den sie dann frisst und nach 36 Stunden dann später stirbt. Die darf ja nicht hier in der Falle sterben, weil sonst kommt keine andere Ratte mehr. Es geht ja darum, dass man die Ratten im Kanal damit sozusagen dezimiert. Und unsere Box dient eigentlich nur dazu, um den Köder halt vor Wasser oder Abwasser zu schützen, damit der sich nicht auflöst und halt ins Abwasser gelangt, weil die Kläranlage kann halt mit dem Giftköder oder mit dem Köder halt nichts anfangen und dann landet halt dieser Köder nachher im Abwasser und das ist natürlich für Fische und den anderen Lebewesen nicht besonders gut oder wünschenswert. Nicht?
Also ein System, was speziell auch wirklich für die Kanalisation entwickelt
wurde? Nur für die
wurde.
Kanalisation, genau. Also nicht im Außenbereich, sondern nur für die Kanalisation.
Auch optisch, stylisch habt ihr euch da auch sehr der Kanalisation angepasst. Also das würde man auch so fast dann vermuten, dass das...
Wir haben es mal schön rund gestaltet, so wie das im Kanal auch ist, nicht? Schön rund. Genau, ja. Das Ganze wird ja oben am Schmutzfänger festgemacht mit dieser Kette, was man da so rascheln hört. Nicht? Und wir haben natürlich auch, wenn es keinen Schmutzfänger gibt, extra noch so eine Stange, die man dann einhängen kann als Schmutzfängerersatz, damit man oben halt die Köderschutzbox sichern kann und auch wieder rausziehen kann, weil man muss ja immer wieder ran und den Köder wechseln, so nach 2 bis 3 Wochen, damit im Prinzip die Ratten da immer schön, dass sie weniger werden. Nicht, dass die uns halt dann irgendwann mal übernehmen.
Und wenn man jetzt Fallen in der Kanalisation für Ratten braucht, dann drückt das schon aus, dass wir zu viele Ratten in der Stadt haben. Ich glaube, ich habe mal gelesen, in Hamburg kommen auf einen Bewohner 4 oder 5 Ratten.
Auf jeden Fall, definitiv, klar. Wir haben auf jeden Fall viel zu viele Ratten. Also Ratten ist ja ein Riesenproblem. Hat man jetzt ja bei der Auftaktveranstaltung hier gehört, hat ja die Dame gleich gesagt, dass Ratten ja hier in Deutschland wirklich ein großes Problem ist. Gerade weil es am Anfang halt keine Köderschutzboxen gab. Jetzt gibt es ja einige, wo da so Produkte rausbringen. Deswegen ist im Prinzip ja die Ratte, hat sie sich vermehren können. Weil viele Städte und Gemeinden haben sich dann keine Köder mehr ausgelegt. Und eine Ratte, die kriegt 4-mal im Jahr Junge. Also so um die 10 Stück können das werden. Und ist nach 8 Wochen geschlechtsreif, wenn sie dann da ist. Also das geht ruckzuck. Also das kann man ja mal hochrechnen, gell?
Warum ist eine Ratte jetzt so ein riesengroßes Problem für uns Menschen?
Ja, Ratten tun ja halt Krankheiten verbreiten, nicht? Also ich habe eine Bekannte, die hat zum Beispiel ihre Tiefgarage gereinigt. Also die wohnt in so einem Mehrfamilienhaus. Und das hat die gestört. Dann hat die da alles so weggeräumt. Und da war halt auch Kot von Mäusen oder Ratten. Ich weiß es nicht genau. Und bei dem Aufwirbeln des Staubes hat die das eingeatmet. Die hat keine Maske getragen. Das hätte sie machen sollen. Die war dann 2 Tage später im Krankenhaus auf der Intensivstation, weil sie sich ein Virus eingefangen hat. Den hat sie zum Glück überlebt, gell? Aber wow, also da kann schon einiges, also früher gab es ja das mit den Pocken, das haben ja die Ratten übertragen, nicht? Also Ratten sind einfach Krankheitsüberträger für uns, nicht? Also die sollte man schauen, dass man die dezimiert hält, nicht? Also ausrotten werden wir es nicht schaffen, weil sie sich einfach so wahnsinnig vermehren. Aber wenn sie sich so unkontrolliert vermehren, ist das halt nicht so gut für uns. Nicht? Vor allem nicht in die Städte.
Je länger ich hier bei euch bin, desto mehr muss ich mich irgendwie auch jucken, kratzen, so irgendwie. Aber vielen Dank für dieses Rattengespräch.
Gerne, gerne. Gerne wieder.
Jetzt schaue ich mal, dass ich einen Schädlingsbekämpfer finde oder eine Schädlingsbekämpferin. Ich sehe da hinten den großen Mann mit Hut. Und der wurde mir schon empfohlen als Schädlingsbekämpfungslegende. Hallo, darf ich dich einmal ganz kurz beiseite nehmen? Hallo, grüß dich, ich bin Ralf.
Hallo, ich bin Daniel.
Hallo, Daniel, schön, dich zu sehen. Kurze Beschreibung, du bist ungefähr 2 Meter groß, hast so einen Indiana-Jones-Hut auf und eine Sonnenbrille und wurdest mir vorhin schon mal ein bisschen beschrieben als Schädlingsbekämpfungslegende.
Glaube ich nicht.
Aber du bist auf jeden Fall bekannt in der Szene. Kannst du mal erklären, wer bist du genau und ja,
mein
was
Name
machst
ist,
du?
Mein Name ist Daniel Krämer und ich habe seit 27 Jahren ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen in Berlin. Mache seit meinem 16. Lebensjahr mache ich Schädlingsbekämpfung.
Seit dem 16. schon?
Habe nie was anderes gelernt.
Ja, wie ist das zustande gekommen, wenn man als Jugendlicher auf einmal sagt, also diese Mücke hat mich jetzt endgültig genervt?
Nee, ich kann nicht kochen und meine Eltern sind Profiköche und da kamen immer so Leute rein und die waren überall, die durften durch alle Türen gehen, wo drauf stand, betreten verboten, haben gutes Geld verdient und die kannten in Berlin eigentlich jeden. Ja, und dann dachte ich, naja, wenn du nicht kochen kannst, dann mach das doch einfach. Ich wollte es natürlich nicht, ich wurde zwangsverpflichtet. Habe auch damit gekriegt, dass mir das doch sehr gut gefällt.
So mal in einer Zahl ausgedrückt, wenn ich einen Schädlingsfall habe in meiner Wohnung, wie viele schauen unter meinem Sofa denn ungefähr mit meine Lieblingsserie?
Ach naja, also wenn ich so Speckkäfer habe, bestimmte Arten, die kommen in 80% der Berliner Altbauten vor, dann hat man schon eigentlich, eine ordentliche Anzahl. Also wir sagen immer so, wer denkt, er hat keine Schädlinge, hat bloß noch nicht richtig nachgeschaut.
Das ist das Problem. Und wenn man ein so ein Viech irgendwo rumkrabbeln sieht, dann weiß man hat eigentlich Hunderte oder Tausende.
Nee, muss nicht sein. Es wird selten das eine Tier unbedingt sein. Es sei denn, es kam von draußen durchs Fenster rein und man denkt, es ist ein Nachtfalter oder irgendeine Birkenwanze. Ja, kann sein, dass da mal eine oder zwei reinkommen von draußen. Aber wenn die sich im Haus schon manifestiert haben, kann man schon sagen, da hat man schon ein bisschen mehr.
Wie kann man denn diese typischen Altbau-Speckkäfer loswerden? Das sind Schädlinge, die werden durch Krümel und Essensreste angelockt.
Nein, die Speckkäfer kommen von draußen einfach rein und dann führen sich im Unterdielenbereich viele Larven, die fressen eben keratinhaltige Produkte. Und dann hat man ja auch dann vielleicht 20, 30 Jahre, wo die Katzenhundehaare in die Dielung reingefallen sind. Und da haben sie schon genug, wovon sie leben können. Dann dauert so eine Entwicklung dauert vielleicht so ein Jahr. Und dann irgendwann schlüpfen die Käfer ja wieder und dann wollen die raus in die Natur, knallen immer gegen die Scheibe und dann bleiben sie dann tot auf der Fensterbank liegen und das werden sie meistens von dem Mieter gefunden, 3 Millimeter große Käfer auf der Fensterbank, wir nennen es Berliner Fensterbank-Mix, das kann Allergenus minori sein, braune Pelzkäfer, Wollkrautblütenkäfer.
Die Marthe steht in Berlin auch noch mit dabei. So
ja, also da gibt es schon eine ordentliche Mixtur, die wir da zu bieten haben.
Und muss man dann auch das Parkett rausreißen oder nein, was musst du so alles machen?
Also wenn man erstmal ein bisschen Staub saugt, ist schon mal eine gute Sache. Man
kann das ist generell der Tipp auch mal.
Ja, na, generell, ja, kann nicht verkehrt sein. Natürlich kann man auch mit Spritzaktionen oder mit in den Unterdielenbereich kann man auch Stäuber einbringen. Muss man sehen, wie stark das im Ganzen dann eben so ist. Ja, wenn man so es gibt ein Gerichtsurteil, wenn man 5 bis 6 Speckkäfer die Woche so hat, dann wird es vom Gericht dann eher schon als normal empfunden, weil das ja ein Berliner Problem ist. Da kann man nicht mal mehr die Miete kürzen, soweit wie ich weiß. Ja, aber ab einer bestimmten Masse muss man halt was tun.
Bei deinem Beruf habe ich immer so Menschen vor Augen, die weiße Schutzanzüge tragen und mit so einem Sprühgerät auf dem Boden kriechen, so vielleicht so eine riesengroße Lupe am Auge, also so ein bisschen verschroben sind, so typische Hollywood-Klischees, was man aus den Kinofilmen kennt. Ganz so ist es wahrscheinlich nicht. Du bist zwar auch der Mann mit dem Indianer-Jones-Hut, aber das ist natürlich alles voll Klischee irgendwie. Ne?
Auch, wir haben den ganz natürlichen Mix, wie in jedem Dienstleistungsgewerbe. Ja, wir haben sehr gute Leute, die rennen eben dann nur mit ihren Arbeitssachen oder mit Privatsachen, die sind auch sehr gut. Manch einer, der steht eben auf Dresscode. Also sehen alle sehr unterschiedlich aus, aber wie jeder Monteur, der nach Hause kommt, vielleicht ja, ist nichts Besonderes. Also bei uns gibt es denselben Mix wie in anderen Berufen auch.
Was sind deine typischen Aufgaben?
Na, ich bin vorwiegend im Büro. Wir sind ja nun jetzt mittlerweile 29 Leute und da gibt es dann viel. Also ich mache sehr viel Bestimmung von Bildern halt, wo die Leute dann kommen und ich bin in der Weiterbildung aktiv, wo es dann auch um Gefahrstoffverordnung, Weiterbildung geht. Ich gehe in andere Schädlingsbekämpfungsbetriebe, um dort über Bettwanzen, mein Lieblingsthema, zu reden oder schreibe an ein Buch, wie gerade jetzt. Und, ja, und da hat man immer so recht viel zu tun und Unternehmensführung hat man so viele Tätigkeiten, da fühlt man sich manchmal so ein bisschen als Hausmeister, aber man hat eben da immer ganz viel zu tun.
Dein Lieblingsthema sollen die Bettwanzen sein. Warum?
Naja, meine Bettwanzenbekämpfung, die erste war mit 16 Jahren. Meine Tante hat mit 23 Jahren, vor ca. 70, 80 Jahren, hat sie die ersten Untersuchungen mit Bettwanzen gemacht. Und mich hat das immer schon interessiert. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, es wird mehr mit den Bettwanzen, aber mehr heißt, es waren 4 oder 5 Fälle im Jahr. Und da habe ich mir gedacht, ach, lässt dir mal alle Bücher kommen, auch 16., 17., 18. Jahrhundert, liest dir alles durch und guckst mal, wie die dann so leben. Und was dann passiert ist, war total interessant. Dann habe ich die ersten Vorträge gehalten und dann auf einmal ging es mit den Bettwanzen richtig los. Ja, und wo ich früher 4 Wohnungen hatte im Jahr, jetzt haben wir derzeit 3000 Zimmer, die wir im Jahr bearbeiten.
Vor allem Hotels, das ist ein Problem.
Ja, Hotels haben wir. Wir haben auch andere Massenunterkünfte, die da sind, auch viel im privaten Bereich. Also gibt es ja halt überall. Das hat ja nun mit Hygiene nichts zu tun. Die Gäste bringen sie halt rein, die Bewohner, die Besucher oder man kommt vom Urlaub, werden die Tiere einfach eingeschleppt. Und dann sind sie halt da.
Und die kriegt man echt sehr, sehr schlecht wieder weg. Reden wir nachher auch noch hier in der Podcast-Folge. Gibt es eine Geschichte, die bei dir, bei deiner Arbeit besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ich habe einen Bodybuilder, der auf einen Hocker, auf einen Angelhocker gestiegen ist, weil er Angst vor einer Maus hatte. Das sah natürlich dann gut auf, weil das kleine Gestell und dieser Riesentyp da drauf mit dem Besen in der Hand und hat gefragt, ob er jetzt klopfen soll. Ja, da habe ich natürlich alles fallen lassen. Das ist natürlich dann, das vergisst man nicht sowas.
Und was ist dein Schädlingsendgegner?
Auch der Endgegner, also ich finde schon, dass die Bettwanzen, halt ja dann auch hier einen Vortrag darüber, die können Resistenzen, also wir haben kaum noch Stoffe. Die Industrie hat uns viele Stoffe weggenommen, die sehr gut gegen Bettwanzen funktioniert haben, aus Bedenken wegen der Natur oder wegen der Giftigkeit. Ja, aber wir brauchen doch auch Stoffe, ja, die gegen die Bettwanzen helfen. Und da wurde uns viel weggenommen. Und jetzt haben wir eine Mittelkombination, die wir uns selber ausdenken müssen und wir haben verschiedene Resistenzmechanismen, ja, die dafür sorgen, dass egal was wir machen, kann es passieren, wenn wir die verkehrte Bettwanze haben und die hat bestimmte Toleranzen ausgebildet gegen diese chemischen Stoffe, dann stehen wir daneben und dann stirbt sie halt nicht. Ja, und dann kann man eben mit Wärmeentwesung alles auf 55, 60 Grad hochheizen. Ja, kann man was tun. Dann gibt es auch noch andere Mittel mit Stäuben, was man tun kann. Da braucht man immer mehr Wissen über das Tier, um diese resistenzbehafteten Bettwanzen in Einzelfällen wirklich zu erwischen. Und da muss man sich immer was Neues einfallen lassen. Also sehr kompliziert teilweise.
Daniel, vielen Dank für deinen Einblick in deinen Beruf und in die ganze Schädlingsbekämpfungsszene.
Ich bedanke mich auch.
Wenn ich mich hier so umschaue, dann sehe ich relativ viele Männer, die in der Schädlingsbekämpfung arbeiten. Es gibt jedoch auch ein paar Frauen. Und eine davon, die steht jetzt neben mir, Josephine Hempel-Schäfer. Hi Josephine.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Josephine, du bist nicht nur Schädlingsbekämpferin, sondern auch die Vorsitzende des Schädlingsbekämpferverbands Sachsen e.V. Und ihr richtet die Grünauer Tagung seit vielen Jahren mit Unterstützung der BGW aus. Das heißt, du bist eine Schädlingsbekämpfungslegende.
Ah, das wiederum ist deprimierend in meinem Alter schon zu hören.
Ach so, verdammt, das habe ich wieder genau falsch gemacht irgendwie.
Aber rein theoretisch ja, ich bin jetzt selber seit 23 Jahren in der Branche und bin halt auch eine Frau im aktiven Außendienst. Zu meinen Zeiten, früher, als ich angefangen habe, gab es da relativ wenig. Inzwischen nimmt es wirklich zu und ich finde, Frauen sind in dem Beruf unheimlich toll.
Warum?
Weil wir viel kommunikativer wie die meisten Männer sind und dadurch viele Probleme beim Kunden viel entspannter geklärt werden können. Wir Frauen wissen meistens mehr von unseren Kunden wie die männlichen Kollegen. Viel mehr Kommunikation untereinander.
Wer ist jetzt die größte Gefahr für uns? Die Bettwanze oder die Taube?
Ich würde ja jetzt sagen, das Umweltbundesamt. Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Das ist beides relativ kompliziert in der Bekämpfung. Oder in der Taube kannst du nicht bekämpfen, darfst du juristisch nicht. Können wir nur vergrämen, Bettwanzen darfst du töten, wird halt immer populärer aufgrund des Klimawandels.
Ich habe aber auch mal irgendwie gesehen, Tauben wurden abgeschossen in der deutschen Stadt.
Oh, ja. Lass das keine Tierschützer hören.
Ja, ich meine nur, wenn das dann so eine richtige Plage wird, dann genau. Werden auch irgendwann die richtig drastischen Mittel auch von Staatsseite dann irgendwann freigegeben.
Aber das dauert sehr, sehr lange, ehe man an den Punkt ankommt, dass man das als Plage wirklich feststellt und demnach handeln kann oder handeln darf. Meistens ist wirklich der Tierschutz da sehr hinterher und da ist diese Verunreinigung oder diese Zerstörung, was durch Taubenkot in Tauben passiert, muss meistens weit toleriert werden.
Warum sind die Tauben so gefährlich?
Weil die unheimlich viel Keime über ihren Kot mit übertragen. Also die heißen umsonst die Ratten der Lüfte, ne? Also da ist schon was dran. Und ja, die Gebäudeschäden, die da einfach auch passieren. Dieser Kot, der ist unheimlich aggressiv. Wenn der eine längere Zeit da an der Fassade runterkleckert, dann ist der da, den kriegst du den kaum noch ab.
Ich habe natürlich schon ein bisschen mitbekommen, die Schädlingsbekämpfungsszene, die hat jetzt nicht so ein Problem, Insektentiere zu töten. Wie kann man es denn für Menschen gerecht machen, die eben nicht möchten, dass das passiert? Kann man irgendwie auch Tauben aussetzen, woanders hinfahren? Oder ist das logistisch einfach gar nicht möglich? Kommen die immer wieder zurück? Stichwort Brieftaube, die weiß, woher sie kommt.
Die weiß, woher die kommt. Das große Problem ist aber, wenn man Tiere einfängt, wo will man sie denn aussetzen? Das ist wieder juristisch sehr schwierig in unserer Branche.
In die Nachbarstadt.
Das darfst du nicht, dann musst du das mit der Stadt abklären. Dann musst du wirklich den Bürgermeister fragen, pass auf, das Stück Wiese gehört dir, darf ich da meine Tauben absetzen? Wenn der ja sagt, darfst du das, ansonsten sind es deine Tauben. Tauben sind generell ein Riesenproblem, einfach juristisch, der Tierschutz. Und man tötet die in der Regel nicht, man vergrämt die. Das heißt, man macht dort, wo sie sitzen, wo sie Schaden anrichten, versucht man das so dicht zu machen, dass sie dort einfach keinen Platz mehr haben.
Welche Themen beschäftigen euch in der Schädlingsbekämpfung am meisten?
Also aktuell ist es leider Gottes so, dass uns die gesetzliche Lage am meisten beschäftigt. Das wird unheimlich reglementiert und leider Gottes in eine Richtung, die es uns in den nächsten Jahren sehr, sehr schwierig machen wird, wirklich noch effektiv Schädlinge zu töten, egal ob das Insekten oder Schadnager sind.
Also es geht darum, dass man einfach nicht mehr töten soll?
Dass man es wird nicht mehr können, wenn dieser, also man darf noch töten, aber es ist einfach so, uns werden die Spielzeuge weggenommen, sodass wir es einfach nicht mehr können. Das heißt, wenn man kein Rodentizid mehr hat, also ein Ratten- oder Mäusegift zum Töten, was will man noch machen? Dann hat man die Schlagfalle und die ist nachgewiesen, dass die einfach nicht so effektiv ist, dass wir einen Befall damit tilgen. Das bedeutet, auf null runterkriegen.
Warum hast du dich für den Beruf entschieden? Also was liebst du an deiner Arbeit als Schädlingsbekämpferin? Gerade am Anfang, hast du ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, da musstest du ja so ein bisschen dich durchboxen. Und das nicht bei den Insekten.
Genau. Also man muss immer sagen, wo ich in der Schädlingsbekämpfung angekommen bin, das war Anfang 2000, das waren wirtschaftlich strenge Zeiten. Da hatte man jetzt nicht diese immense Auswahl. Ich habe das Riesenglück gehabt, mein Vater hatte ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen und hat gesagt, hey komm, ich brauche Nachwuchs. Dadurch habe ich das dort angefangen zu lernen. Und für mich inzwischen der schönste Beruf, hätte ich mir in meiner Schulzeit nie träumen lassen.
Was wolltest du da ursprünglich mal eigentlich werden?
Ich bin eigentlich eine gelernte Buchhalterin. Also ich habe das wirklich Buchhaltung gelernt, habe in dieser Lehre festgestellt, oh mein Gott, das hältst du nicht aus. Jeden Tag mit 40 Frauen. Das ist anstrengend manchmal. Und bin in die Schädlingsbekämpfung gegangen. Und wie gesagt, ich lebe das, ich liebe das, werden meine Kollegen auch sagen. Das ist so ein schönes Themengebiet, das ist abwechslungsreich. Du bist draußen unterwegs, du lernst jeden Tag eigentlich neue Kunden kennen, musst permanent deinen Kopf benutzen, weil ja die Situation, die dir vielleicht am Telefon geschildert wird, nicht die ist, die dann live vor Ort auf einmal. Also ich sag jetzt mal, der Kunde ruft an und sagt, er hat Ameisen. Du kommst an vor Ort und dann sind es auf einmal Bettwanzen.
Achso, also das ist ja schon ein kleiner Unterschied auf jeden Fall, aber
sollte.
Also, man soll sich darauf einstellen können irgendwie.
Und das ist halt aber das Schöne in unserem Beruf, dass du das nicht, ich sag mal, stupide abarbeiten kannst, sondern dass du eigentlich immer wieder gefordert bist. Das ist schon interessant.
Stichwort Bettwanzen. Wenn man jetzt Bettwanzen hat, hat man doch generell verloren, oder? Also das ist ja meine größte Panik, dass ich irgendwann, keine Ahnung, durch einen Hotelbesuch in meinen Koffer auf einmal Bettwanzen mit nach Hause nehme und du kannst ja nichts dagegen machen. Die verkrümeln sich einmal in irgendeine komische Ritze, du kommst da nicht ran. Du musst ein halbes Jahr dein Haus verlassen eigentlich, damit die wirklich tot sind und sich nicht an dir nähren können, an deinem Blut.
Also das mit dem halben Jahr aussitzen aus fachlicher Sicht funktioniert nicht?
Ja, eben.
Du musst länger ausziehen und selbst das überstehen.
Noch länger sogar, verdammt. Ja. Also kannst du die ganze Hütte kannst du abbrennen.
Aber
eigentlich.
Das ist auch, also zum Beispiel meine größte Angst, dass ich mal in einem Hotel lande, wo ich Bettwanzen habe und die mir mit nach Hause nehme.
Ja.
Meine Familie lacht immer, ne, weil ich vorher immer das Bett auseinanderräume in so einem Hotel, bevor ich da überhaupt mich hinlegen möchte. Das ist schwierig in der Bekämpfung und das ist halt nicht einfach reingehen und ich sag mal eben mal durchspritzen und fertig, sondern das ist schon aufwendig und da muss der Kunde auch mitmachen. Das ist halt leider Gottes immer mehr ein Problem, was sich verbreitet, auch durch die Reisetätigkeit, die wir haben. Und die Gegenseite ist halt, uns werden immer mehr chemische Mittel weggenommen, sodass wir die noch effektiv töten können.
Das Bettwanzenproblem bleibt. London, New York, Paris, auch in Berlin. Da gibt es ja schon in den letzten 2-3 Jahren viele Vorfälle, eben durch die ganzen Reisenden. Ja, also als Schädlingsbekämpferin sagt man sich nicht wie in anderen Branchen und Berufen, ach, heute nehme ich mal ein bisschen Arbeit mit nach Hause, das will man erlassen. Aber hast du es nicht auch so, wenn du dann deinen Einsatz hattest, dass du dann denkst, ah, wenn jetzt hier noch so 2-3 Viecher irgendwie an meiner Klamotte kleben bleiben und ich habe sie nachher auch in meiner Wohnung, also kann das passieren, dass man auch sich selbst die Plage einhandelt?
Also wir hatten das ein einziges Mal, dass mein Mann, der ist auch in der Schädlingsbekämpfung, Flöhe mitgebracht hat. Aber wir wissen ja, wie wir sie wegkriegen. Also von daher ist es für uns nicht das Problem. Und man kennt das Problem vor Ort, man weiß sich zu schützen. Und also ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass wir das oder dass ich das mitgebracht habe. Also wenn es in 25 Jahren einmal passiert, naja.
Josephine Hempel-Schäfer, ich danke dir für dieses Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit all den Maden, Motten, Mücken.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Das war ein wirklich interessanter Ausflug in eine ganz andere Welt. Engagierte Menschen kümmern sich um uns und sind oft unsere letzte Rettung, wenn sich hunderte Krabbeltiere unter unserem Parkettboden verschanzen oder besser gesagt verwanzen. Alles rund um die Themen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, das findet ihr wie gewohnt in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Dazu gibt's natürlich auch interessante Infos über Schädlinge und News speziell für Schädlingsbekämpferinnen und Schädlingsbekämpfer. Schaut dazu gerne mal auf die BGW-Website www.bgw-online.de/podcast. Ja, damit verabschiede ich mich hier aus Dresden. Lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar für den Podcast da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hören wir uns gerne wieder in 2 Wochen. Bis dann. Da krabbelt doch schon wieder was auf dem Boden hier. Oh.
Herzschlag. Für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.